Psychologie fürs Klassenzimmer. Forschung zu Schule und Unterricht, die jede Lehrerin und jeder Lehrer kennen sollte. Ein Podcast mit Benedikt Wisniewski.
Hallo und herzlich willkommen zu Psychologie fürs Klassenzimmer, Staffel 2, Folge 8. Auch nach der letzten Folge war jetzt wieder eine längere Pause und viele Hörerinnen und Hörer haben schon nachgefragt, wann es denn mit Folgen weitergeht. Zur Erklärung, dieser Podcast ist nach wie vor ein Ein-Mann-Projekt und entsteht in meiner Freizeit. Daher bitte ich um Geduld, wann immer es meine Zeit zulässt, versuche ich an neuen Folgen zu arbeiten. Und jetzt zur Sache. In Bayern wurde gerade durch eine Petition einer Schülerin für die Abschaffung unangekündigter Leistungsnachweise eine lebhafte Debatte über den Sinn und Unsinn von schulischen Prüfungen ausgelöst. Ohne dass ich mich in diese Debatte groß einmischen möchte, finde ich die Argumente auf beiden Seiten zum Teil recht, fragwürdig. Auf der einen Seite taucht ein Begriff immer wieder als Schlagwort auf, nämlich der des Bulimie-Lernens. Damit soll gemeint sein, dass man Inhalte recht kurzfristig lernt, dann in einer Prüfung ausspuckt und dann wieder vergisst. Vorweg, Bulimie ist eine psychische Störung, die in vielen Fällen zu schwerwiegenden physischen und psychischen Problemen führt und sogar tödlich enden kann. Der Begriff Bulimie-Lernen trivialisiert diese ernsthafte Essstörung und setzt sie als Vergleichspunkt für eine Lernmethode. Und lassen Sie es mich recht deutlich sagen, wer diesen Begriff gebraucht, ist entweder extrem uninformiert oder extrem zynisch. Davon abgesehen steckt hinter dem Begriff aber auch eine Vorstellung davon, wie Lernprozesse ablaufen. Und hier stellt sich die Frage, treffen diese Annahmen überhaupt zu? Auf der anderen Seite wird das Argument für unangekündigte Leistungsnachweise angeführt, dass diese zu Gewissenhaftigkeit und Kontinuität beim Lernen führten und so Kompetenzzuwächse sicherten und langfristiges Behalten förderten. Die hier zugrunde liegende Annahme ist die, dass Leistungsergebnisse vorher stattgefundene Lernprozesse nicht nur abbilden, sondern auch verbessern können. Also was nun? Führen unangekündigte Leistungsnachweise nun zu schnellem Vergessen nach der Prüfung oder zu langfristigem Behalten? Wenn Sie die Debatte in Bayern verfolgt haben, dann werden Sie es kaum für möglich halten. Es gibt zu diesen Fragen tatsächlich Forschungsergebnisse. Und viele der Fragen, die in der Debatte aufgeworfen werden, lassen sich anhand eines Textes adressieren, bei dem es sich tatsächlich um einen echten Klassiker der Lernpsychologie handelt.
Worum geht es in dieser Folge?
In dieser Folge geht es um das Paper A New Theory of Disuse and an Old Theory of Stimulus Fluctuation, auf Deutsch eine neue Theorie des Nichtgebrauchs und eine alte Theorie der Stimulusfluktuation. Klingt etwas abgefahren, ist aber unmittelbar praxisrelevant, das kann ich versprechen. Es handelt sich um einen bekannten Artikel des Psychologen-Ehepaars Elizabeth und Robert Bjork aus dem Jahr 1992. Darin stellen diese eine Theorie des Vergessens und Erinnerns vor, die oft als New Theory of Disuse bezeichnet wird. Die Theorie basiert auf der Annahme, dass Vergessen nicht nur das Ergebnis eines Verfalls der Gedächtnisspuren ist, sondern auch durch den Zugriff auf diese Spuren beeinflusst wird. Es geht darum, wie Behalten und Vergessen zusammenhängen, warum Speichern und Abrufen zwei voneinander relativ unabhängige Prozesse sind und was passiert, wenn Wissen geprüft wird. Und nicht zuletzt geht es darum, wie Lernen und Leistung zusammenhängen.
Warum sind diese Forschungsergebnisse für Lehrerinnen und Lehrer interessant?
Diese Forschungsarbeit ist für Lehrerinnen und Lehrer besonders aus zwei Gründen interessant. Zum einen liefert sie wichtige empirische Befunde dazu, wie Lernen funktioniert und vor allem dazu, wie es nicht funktioniert und welche Art von Lerntechniken tatsächlich wirksam sind. Zum anderen enthält sie ganz wesentliche Erkenntnisse für alle, die sich mit dem Thema schulischer Prüfungen differenziert auseinandersetzen möchten. Und das alles in einem einzigen Text. Viele der von Elizabeth und Robert Bjork gewonnenen Erkenntnisse sind kontraintuitiv und widersprechen substanziell gängigen Alltagsvorstellungen davon, wie unser Gedächtnis funktioniert, wie Lernen und Leistung zusammenhängen und was tatsächlich zu erfolgreichem Lernen beiträgt. Und sie beleuchten eben auch die Frage, welche Rolle Prüfungen hierbei spielen. Nur so einfache Antworten wie die Expertinnen und Experten, die sich gerade zu unangekündigten Leistungsnachweisen äußern, liefern sie leider nicht. Im Gegenteil, es wird kompliziert.
Was wurde genau erforscht?
Die beiden Bjorks integrierten eine Vielzahl von empirischen Ergebnissen, die sie im Laufe der 1970er und 1980er Jahre gesammelt hatten, in die New Theory of Disuse. Diese empirischen Ergebnisse stammen in erster Linie aus experimenteller Laborforschung und in ihren früheren Studien, auf denen die Theorie aufbaut, untersuchten die beiden, welche Prozesse genau beim Speichern und Abrufen von Informationen auftreten und unter welchen Bedingungen diese Prozesse verbessert oder beeinträchtigt werden. Der Kerngegenstand der Forschung von Bjork und Bjork bezüglich ihrer New Theory of Disuse ist das Verständnis des Vergessens und der Mechanismen, die das Langzeitgedächtnis betreffen. Ihre Arbeit zielt darauf ab, zu verstehen, warum und wie Informationen über Zeiträume hinweg im Gedächtnis verfallen oder erhalten bleiben und wie die Nutzung und der Abruf von Informationen die Gedächtnisstruktur beeinflussen. Um gleich von vornherein einem der typischen Einwände zu begegnen, die an dieser Stelle häufig kommen, nämlich, aber Lernen ist doch mehr als Speichern von Informationen im Langzeitgedächtnis. Nein, ist es nicht. Lernen ist genau das. Das Speichern von Informationen im Langzeitgedächtnis. Lernen ist definiert als Erwerb neuer Informationen, Verhaltensweisen oder Fähigkeiten nach Übung, Beobachtung oder anderen Erfahrungen. Und dafür haben wir genau einen Ort, das Langzeitgedächtnis.
Was sind die zentralen Ergebnisse?
Bjork und Bjork beschreiben in ihrer Theorie das Zusammenspiel von Vergessen, Erinnern und Lernen. Sie schreiben, Zitat, Vergessen konzentriert das Erinnern und fördert das Lernen. Erinnern erzeugt Lernen und bewirkt Vergessen. Lernen führt zum Vergessen, lässt Erinnerungen entstehen und unterstützt neues Lernen. Zitat Ende. Die Theorie betont also in erster Linie, dass das menschliche Gedächtnis nicht einfach ein Speicherort für Daten ist, wie etwa bei einem Computer. Stattdessen ist das Gedächtnis ein dynamisches System, das durch das Abrufen von Informationen aktiv verändert wird. Lernen erfordert Erinnern und Vergessen. Ein sehr zentrales Konzept in dieser Theorie ist der Unterschied zwischen Verfügbarkeit und Zugänglichkeit. Die beiden Forscher verwenden für diese zentrale Unterscheidung die Begriffe Retrieval Strength, also auf Deutsch Abrufstärke, und Storage Strength, auf Deutsch Speicherstärke. Die Abrufstärke bezieht sich darauf, wie leicht eine Information abgerufen werden kann, während die Speicherstärke sich darauf bezieht, wie tief und dauerhaft eine Information im Langzeitgedächtnis verankert ist. Diese beiden Aspekte können unabhängig voneinander variieren. Eine Information mit hoher Abrufstärke, aber niedriger Speicherstärke ist momentan leicht zugänglich, jedoch nicht fest im Gedächtnis verankert. Diese Kombination tritt häufig auf, wenn eine Information frisch gelernt wurde oder zum Beispiel unmittelbar vor einem Test wiederholt wurde. Da die Speicherstärke niedrig ist, ist die Information zwar kurzfristig abrufbar, aber es besteht ein hohes Risiko, dass sie rasch wieder vergessen wird. Ein Beispiel: Ein Schüler lernt die Vokabeln für einen Test in der Fremdsprache durch mehrmaliges Wiederholen direkt vor der Prüfung. Während des Tests kann er die Vokabeln problemlos abrufen, weil die Abrufstärke hoch ist. Da jedoch die Speicherstärke niedrig ist, vergisst er die Vokabeln kurze Zeit später wieder, weil die Verankerung im Langzeitgedächtnis fehlt. Eine Information mit hoher Speicherstärke, aber niedriger Abrufstärke ist dagegen fest im Langzeitgedächtnis verankert, jedoch im Moment schwer abrufbar. Dies kann vorkommen, wenn die Information schon länger nicht genutzt wurde oder in einem ungewohnten Kontext abgerufen werden soll. Die Information bleibt langfristig erhalten und kann mit einer gewissen Übung oder in einem passenden Kontext wieder abrufbar gemacht werden. Ein Beispiel hierzu: Eine Klavierschülerin hat vor langer Zeit ein Stück gut beherrscht, aber seit langem nicht mehr gespielt. Sie erinnert sich nicht sofort an die Noten oder Griffe, die Speicherstärke ist jedoch hoch. Nach ein wenig Übung kann sie das Stück wieder mühelos vom Blatt spielen. Interessanterweise führt das wiederholte Abrufen einer Information zur Steigerung der Speicherstärke, was ihre langfristige Verfügbarkeit fördert. Jedes Mal, wenn wir eine Information abrufen, wird das System neu angepasst. Einige Informationen werden leichter zugänglich, während andere schwerer abrufbar werden. Björk und Björk beschreiben, dass das Vergessen, also der Verlust an Abrufstärke, eine Gelegenheit schafft, die Speicherstärke für zu lernende Informationen oder Fähigkeiten zu steigern. Wenn eine Fähigkeit oder ein Wissensinhalt bereits maximal zugänglich sind, führt zusätzliche Übung kaum zu weiterem Lernen. Lernen erfordert zunächst Vergessen. Je höher die aktuelle Speicherstärke ist, desto größer ist der Zuwachs an Abrufstärke, der durch erneutes Lernen oder Abrufen entsteht. Weniger intuitiv ist jedoch, dass ein hoher Grad an Abrufstärke zu einem geringeren Zuwachs an Speicherstärke durch erneutes Lernen oder Abrufen führt. Vergessen, also der Verlust von Abrufstärke, kann somit das Lernen fördern, indem es die Speicherstärke erhöht. Deshalb können Maßnahmen wie zeitliche Abstände, das sogenannte Spacing, und die Variation der Lernbedingungen, die die Abrufstärke verringern, das Lernen verbessern. Aus der Unterscheidung von Abrufstärke und Speicherstärke folgt nun unmittelbar eine weitere Unterscheidung, nämlich die Unterscheidung von Leistung, also eigentlich Performance, und Lernen. Diese Unterscheidung wird in der Lernpsychologie seit Jahrzehnten getroffen und als Grund dafür zitieren Björk und Björk Tierexperimente, die zeigten, dass Lernen oft auch dann stattfindet, wenn sich die Leistung scheinbar nicht ändert. In sogenannten Latent Learning Experimenten stellte sich zum Beispiel heraus, dass Mäuse während einer scheinbar ziellosen Erkundung eines Labyrinths viel gelernt hatten. Obwohl sich dies zunächst nicht in einer Leistung äußerte, die Tiere irrten scheinbar planlos im Labyrinth herum, zeigte sich später, nachdem eine Belohnung eingeführt wurde, dass sie sich tatsächlich erhebliches Wissen angeeignet hatten und unter der Belohnungsbedingung zielsicher durch das Labyrinth navigieren konnten. Leistung bezieht sich darauf, wie gut wir Informationen zu einem bestimmten Zeitpunkt abrufen können, wie zum Beispiel in einer Prüfung. Eine hohe Leistung in einer Prüfung kann das Ergebnis von kurzfristigem Wiederholen von Inhalten sein. Dies führt zwar dazu, dass die Information aktuell leicht abrufbar ist, also eine hohe Abrufstärke hat, aber nicht unbedingt tief im Langzeitgedächtnis verankert ist, also eine niedrige Speicherstärke aufweist. Die Leistung hängt von der Abrufstärke ab und kann nicht über 100% hinausgehen. Die Speicherstärke hingegen kann sich durch wiederholtes Lernen weiter erhöhen. Eine gesteigerte Speicherstärke wiederum verlangsamt den Verlust der Abrufstärke und somit das beobachtete Vergessen. Langfristiges Lernen wird durch Methoden gefördert, die den Abruf von Informationen über längere Zeiträume unterstützen, etwa durch regelmäßige Wiederholung in Abständen, das sogenannte Spaced Learning, und durch regelmäßiges Abrufen. Das systematische Üben gezielten Abrufens von Informationen aus dem Gedächtnis, um das langfristige Behalten und Verstehen von Wissen zu fördern, wird als Retrieval Practice bezeichnet. Ein solcher Abruf kann natürlich auch eine Prüfung sein. Während das Wiederholen von Inhalten kurzfristig effektiver ist, erzielt wiederholtes Prüfen bessere langfristige Ergebnisse. Das Forscherpaar beschreibt dieses Phänomen als Testing-Effekt. Ich versuche das alles noch einmal zusammenzufassen. Erstens, Lernen erfordert ein Zusammenspiel von Erinnern und Vergessen. Das Gedächtnis wird nicht als statischer Speicher, sondern als dynamisches System betrachtet, das durch den Abruf von Informationen verändert wird. Durch Vergessen kann Lernen gefördert werden, indem neue langfristige Erinnerungen geschaffen werden. Zweitens, Informationen im Gedächtnis können zwar verfügbar sein, aber nicht unbedingt leicht zugänglich. Eine hohe Abrufstärke unterstützt kurzfristige Leistung, während eine hohe Speicherstärke nachhaltiges Lernen ermöglicht. Und drittens, langfristiges Lernen wird durch regelmäßiges Abrufen, Retrieval Practice, und zeitliche Abstände, Spacing, gefördert. Wiederholtes Abrufen steigert die Speicherstärke, was den langfristigen Erhalt des Wissens unterstützt. Hohe Abrufstärke ohne entsprechende Speicherstärke führt hingegen zu wenig nachhaltigem Lernen.
Was bedeuten die Ergebnisse für Schule und Unterricht?
Zunächst hat Björkson Björks wegweisende Forschung konkrete Implikationen für den sinnvollen Einsatz von Lernstrategien. Wiederholungsstrategien sind dann effektiver, wenn sie im Sinne des Spaced Learnings erfolgen. Da Vergessen das Erinnern fördert und damit langfristig zum Lernen beiträgt, ist es sinnvoll, Inhalte immer wieder in regelmäßigen Abständen und über längere Zeiträume hinweg zu wiederholen, anstatt alles auf einmal zu lernen. Das sogenannte Cramming. Aber noch viel wirksamer als Wiederholungsstrategien ist das aktive Abrufen von Informationen, die Retrieval Practice. Das regelmäßige Abrufen des Gelernten erleichtert den Zugriff auf Informationen und der von Björk und Björk hier nachgewiesene Effekt besagt, dass die Speicherstärke mit jedem aktiven Abruf steigt und dies ist eben wesentlich effektiver als das Wiederholen von Lerninhalten. Eine zweite Implikation bezieht sich auf Leistungsnachweise. Leistungsnachweise sind schlechte Lernnachweise. Sie testen in erster Linie die Abrufstärke und weniger die Speicherstärke. Damit sind sie ein recht unzuverlässiger Indikator für Lernerfolge. Oder, um die Autorin und den Autoren selbst zu zitieren, immer wenn Menschen aktuell erbrachte Leistungen als valides Maß für Lernen interpretieren, laufen sie Gefahr, falsch einzuschätzen, ob Lernen tatsächlich stattgefunden hat oder nicht. Zitat Ende. Der Schluss von Leistung auf Lernen ist zumindest teilweise ein Fehlschluss. Ein Beispiel dazu: Eine Schülerin lernt im Mathematikunterricht, wie man quadratische Gleichungen löst. Sie lernt für eine Klausur, indem sie sich viele ähnliche Aufgaben ansieht und wiederholt. Am Tag der Arbeit erzielt sie ein sehr gutes Ergebnis, weil sie die Lösungen noch gut abrufen kann. Ihre Abrufstärke ist hoch. Ein paar Wochen später im Unterricht fragt die Lehrkraft dann spontan nach der Methode zum Lösen einer quadratischen Gleichung und die Schülerin kann sich nur bruchstückhaft daran erinnern. Sie ist unsicher, wie sie vorgehen soll. Hier zeigt sich, dass die Speicherstärke, also das langfristige Verstehen und Behalten des Gelernten, nicht so hoch ist, wie zunächst vermutet. Das Ergebnis der Matheprüfung war also ein Leistungsnachweis, der gut aussah, aber nur die Abrufstärke widerspiegelte. Ein echter Lernnachweis hätte überprüft, ob sie das Wissen auch langfristig anwenden kann, was hier nicht der Fall war. Im Gegenzug bedeutet ein schlechtes Abschneiden in der genannten Prüfung nicht, dass Informationen verloren sind, nur weil sie schwer abrufbar sind. Sie könnten solide im Gedächtnis verankert sein, aber schwer zugänglich. Leistungsnachweise sind also in vielen Fällen schlechte Messinstrumente dafür, was wirklich gelernt wurde. Und wenn Sie das jetzt für kontraintuitiv halten, dann setze ich gerne noch einen drauf. Leistungsnachweise sind eine recht gute Lernmethode. Der Testing-Effekt beschreibt, dass das Prüfen von Inhalten das langfristige Behalten von Gedächtnisinhalten unterstützt, selbst wenn die Abrufstärke vor einer Prüfung nicht hoch ist. Regelmäßige Quizze, Selbstabfragen oder Tests können also gezielt eingesetzt werden, um Inhalte langfristig zu verankern. Ob diese Tests bewertet werden, spielt dabei keine Rolle. Es geht schlicht darum, Gelegenheiten zu schaffen, das Gelernte abzurufen. Summa summarum, Leistungsnachweise sind schlechte Lernnachweise, aber gute Lerngelegenheiten. Man kann sie also sinnvoll einsetzen oder wenig sinnvoll. Björk und Björk plädieren immer wieder für hochfrequentes Low-Stakes-Testing, also Prüfungen mit geringen Konsequenzen für die getesteten Personen. Die Begründung dafür ist, dass Lernende erstens durch regelmäßige Prüfungen dazu angehalten sind, sich im Sinne des Spaced Learnings vorzubereiten und zweitens jedes Testergebnis eine effektive Lerngelegenheit im Sinne des Retrieval Practice darstellt. High-Stakes-Testing, also Prüfungen mit erheblichen Konsequenzen, noch dazu zu seltenen Zeitpunkten, also beispielsweise 2 Klausuren pro Halbjahr, die die Endnote zu einem hohen Teil bestimmen, begünstigen laut der Autoren Cramming und eine niedrige Speicherstärke.
Gibt es zu dem Thema noch mehr Forschung?
In einem späteren Artikel mit dem Titel Desirable Difficulties in Theory and Practice diskutieren Robert und Elizabeth Björk das Konzept der wünschenswerten Erschwernisse im Lernprozess. Diese Theorie besagt, dass Lernmethoden, die kurzfristig schwieriger erscheinen, oft langfristig zu besserem Lernen und Behalten führen. Die beiden argumentieren, dass solche Erschwernisse das Verständnis und die Erinnerungsfähigkeit fördern, dass sie das Lernen tiefer verankern. Dylan Murphy, Jerry Little und Elizabeth Bjork setzen sich in einem neueren Artikel aus dem Jahr 2023 genauer mit der Frage auseinander, wie verschiedene Arten von Prüfungen sich auf das Lernen auswirken. Sie empfehlen häufiges Low-Stakes-Testen mit kumulativen Inhalten. Und damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Lässt sich mit den vorgestellten Forschungsergebnissen die Frage nach dem Sinn und Unsinn von Leistungsnachweisen oder gar von unangekündigten Leistungsnachweisen beantworten? Wohl nicht. Eher im Gegenteil. Das Paper zeigt, dass sich die Frage vielleicht gar nicht abschließend beantworten lässt, sondern dass die Antworten komplex und nicht eindeutig sind. Und das, obwohl hier emotionale Aspekte wie Angst und motivationale Aspekte noch gar nicht mit berücksichtigt sind, sondern es ja ausschließlich um das Thema der Speicherung von Inhalten geht. Bjork und Bjork führten mit ihrer Theory of Disuse eine fundamental neue Betrachtung von Lernen und Leistung ein. Und allein deshalb handelt es sich aus meiner Sicht um einen Text, den jede Lehrerin und jeder Lehrer kennen sollte.
Psychologie fürs Klassenzimmer. Forschung zur Schule und Unterricht, die jede Lehrerin und jeder Lehrer kennen sollte. Vielen Dank für Ihr Interesse an diesem Podcast. Bis zum nächsten Mal.